Wir sind wieder zurück in der Serie Integrität, deine Integrität, unsere Welt, Teil 4. Und mir ist eine witzige Formulierung eingefallen, die ich damals bei meiner Unteroffiziersausbildung in der Dienstvorschrift gelesen habe. Also die Bundeswehr, die hat Dienstvorschriften, da ist im Wesentlichen alles geregelt, was man wissen muss, bleibt auch keine Frage offen. Und in dieser Dienstvorschrift war also dann Folgendes zu lesen: Gegen Abend ist mit Dunkelheit zu rechnen. Genau, und wir haben uns damals richtig lustig gemacht über diese Formulierung und haben gedacht, wie banal, wie einfältig, warum schreibt man sowas in die Dienstvorschrift? Und das ist mir wieder eingefallen, auch als ich mir die Gedanken gemacht habe für diesen Sonntag. Und ich habe gemerkt, obwohl diese Aussage relativ einfältig ist, ist sie doch unglaublich wichtig, dass man das beherzigt. Denn es ist tatsächlich so, dass du nur eine begrenzte Zeit hast, um irgendetwas zu machen, dann ist es hell und dann wird es Abend und dann wird es dunkel und dann kannst du gar nichts mehr sinnvoll machen, beziehungsweise die Gefahr, dass du dann gesehen wirst, weil du Licht anmachst und zur Zielscheibe wirst, ist richtig groß. Das heißt also, diese banale Aussage, gegen Abend ist mit Dunkelheit zu rechnen und dann kannst du nichts mehr tun, bringt eine gewisse Dringlichkeit. Mach jetzt, wo du die Gelegenheit hast, mach jetzt, wo es hell ist, halte dich dran, denn die Zeit ist gegen dich und irgendwann wird es dunkel und dann kannst du nichts mehr machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich komme jeden Sonntag hier sehr gerne in den Gottesdienst, weil es mich erfrischt, weil es mich aufbaut, weil ich irgendwie das Gefühl habe, hier ist Licht, hier ist lebendiges Wasser, hier sind positive Vibrations, positive Stimmungen und so. Aber wenn man ganz ehrlich mal hinschaut, ist es draußen relativ schon dunkel. Und ich habe mir gedacht, ist es uns, die wir jetzt Jesus nachfolgen, wirklich bewusst, in welcher Zeit wir leben und wie dringlich eigentlich alles ist? Jesus hat gesagt, es sind so und so viele Stunden Tag und dann kommt die Nacht und dann könnt ihr nichts tun. Und ich habe nochmal diese Dienstvorschrift meditiert und habe mir gedacht, krass, es ist so unglaublich wichtig, dass wir die Zeit, die wir haben, dass wir die auch wirklich nutzen. Und ich bin so unglaublich dankbar auch für uns als Gemeinde, dass wir tatsächlich so aufgestellt sind, dass wir sagen, wir wollen keine Zeit verstreichen lassen. Wir haben keine Zeit, die wir verstreichen lassen können. Und wir wollen, und so hat es, glaube ich, dann auch der Bruder Jesu, Jakobus, formuliert, wir wollen, der hat eine Entscheidung getroffen, damals schon, und wir haben uns an dieser Entscheidung orientiert. Er sagt, wir haben eine Entscheidung getroffen, sagt er, wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Ich spreche fast täglich mit Menschen und ich erfahre immer auch so, wie sie zum Glauben stehen, wie sie zu dem christlichen Glauben, wie man das so gemeinhin formuliert, stehen oder zur Kirche. Und ich stelle zu meiner Bedrückung, und das ist das, was mich wirklich beschäftigt, zu meiner Bedrückung fest, dass ganz viele Menschen, mit denen ich spreche, eigentlich fast alle, keine Beziehung mehr zu Jesus, zum christlichen Glauben, zur Kirche haben. Auch keine Beziehung haben wollen. Und die erzählen mir dann ganz offen, warum sie das nicht haben. Die meisten hatten das irgendwie. Die sind irgendwann mal als Unmündige getauft worden. Dann sind sie den normalen Prozess durchgegangen, Konfirmation und so weiter. Und sind auch in die Kirche gegangen. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ein bestimmter Umstand eingetreten ist und sie sich abgewendet haben. Und da habe ich mir gedacht, da haben Menschen, die eigentlich Christus im Herzen haben, die eigentlich Jesus nachfolgen sollten oder eigentlich auch wollen, es denjenigen schwer gemacht, zu Gott zu kommen. Die standen im Weg. Die haben durch ihr Verhalten es fast unmöglich gemacht, dass Menschen sagen, ja, da lasse ich mich drauf ein, da setze ich mich mit auseinander. Vielleicht könnte das eine Antwort sein für mein Leben. Vielleicht könnte das mir helfen, vielleicht könnte das viele der Fragen und Probleme, die ich habe, auch in guter Weise lösen. Kein Interesse. Und deswegen bin ich so begeistert von dem, was wir hier auch im Christlichen Zentrum Amberg machen, dass wir uns entschieden haben, wir wollen es den Menschen nicht unnötig schwer machen. Und sie erzählen mir dann, was es ihnen schwer macht. Schon alleine das Hinkommen bringt ihnen einen Schweißausbruch, weil sie wissen nicht, was sie anziehen sollen. Was muss man denn anziehen? Und wenn du dich fragst, wenn du irgendwo hingehst, was muss ich anziehen, ist das ein klares Zeichen dafür, dass du nicht dazugehörst und dass du noch nie da gewesen bist. Sonst wüsstest du, was man anziehen muss, weil du es beobachtet hast. Und dann, keiner, der irgendwo hingeht, möchte sich dumm fühlen, doof fühlen. Deswegen macht es mir zum Beispiel auch keinen Spaß, ein Fußballspiel anzugucken. Weil ich einfach, obwohl ich schon so viele Fußballspiele angeguckt habe, Fußball nicht verstehe. Und es geht mir auch alles viel zu schnell und ich verstehe es nicht. Und ich sitze eigentlich nur da wie ein Dovi. Ja, und wenn man dann ein Live-Fußballspiel anguckt, kriegt man nicht mal eine Wiederholung. Also dann, wenn du gerade mal nicht aufgepasst hast und plötzlich alle total begeistert sind, weißt du gar nicht, warum sie begeistert sind. Und so geht es dir aber auch. Wenn du irgendwo hingehst, denkst du dir, mag ich vielleicht gar nicht so gerne hingehen, weil ich könnte mich dumm fühlen. Ich könnte mich irgendwie nicht dazugehörig fühlen. Oder irgendwie vereinnahmt fühlen und so. Also das sind auch oft ganz große Gefühle. Und das ist das, was uns hier als Christliches Zentrum Amberg antreibt, dass wir sagen, wir wollen es den Menschen nicht unnötig schwer machen. Wir wollen nicht im Weg stehen. Wir wollen nicht diejenigen sein, die letztlich dazu beitragen, dass keiner kommen möchte. Oder wie es auch in manchen Gemeinden, wie ich das beobachtet habe, da gehen natürlich Menschen, die Jesus nachfolgen, hin. Aber wenn ich ihnen dann mal tief in die Augen schaue und sage, würdest du deinen Arbeitskollegen einladen? Würdest du deinen Nachbarn einladen? Würdest du die Person einladen, die dir etwas bedeutet? Dann sagen sie, nee. Und auf Nachfragen sagen sie, weil vieles passiert, was unverständlich ist, was mir auch fast peinlich ist. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch hier im Christlichen Zentrum Amberg versucht, alles rauszunehmen, was in irgendeiner Weise unverständlich ist, was es Menschen schwer macht zu kommen. Weil wir keine Zeit mehr haben, uns aufzuhalten mit irgendwelchen Dingen, die uns gefallen, wo wir uns wohlfühlen. Und um uns herum wird es immer finsterer und Menschen, die es dringend brauchen und die es dringend hören müssen, können nicht kommen, weil wir im Weg stehen. Was hat das mit Integrität zu tun? Es hat so viel mit Integrität zu tun, dass es möglich ist, dass du gut bist, dass du ein integrer Mensch bist, dass an dir auch kein Fehler ist oder irgendwie so ein Makel, dass irgendjemand irgendwas ausgraben könnte. Aber diese Integrität hat keine Auswirkung. Du kannst dich aus Schwierigkeiten heraushalten und du tust für niemanden irgendetwas, bist auf dich bezogen. Es ist möglich, ein integrer Mensch zu sein, finanziell verantwortlich. Wenn ich dein Kassenbuch sehe und deine Aufzeichnungen und deine Art, wie du mit Geld umgehst, würde ich sagen, Mensch, da müssen wir mal Leute hinschicken, da hat es jemand gecheckt. Aber du bist total egoistisch und total auf dich bezogen. Es geht nur um dich. Und wenn es nicht um dich geht, dann geht es nur um deine Familie, um deine Kinder. Was ja eigentlich auch schon ganz schön ist. Also wenn da eine heile Familie ist und die Finanzen auch in Ordnung sind, das ist ja wunderbar. Aber was uns betrifft, und was die Welt betrifft, reicht das eben nicht aus. Es reicht nicht aus, dass du integer bist und dich daran freust, dass du integer bist und ein paar integre Menschen sich treffen und sich daran freuen, dass sie integer sind. Du kannst gut sein, ohne einer anderen Person Gutes zu tun. Selbstbeherrscht bist du, aber du verurteilst Menschen. Du behältst die sauberen Hände, du machst dir deine Hände nicht schmutzig, weil du niemandem helfen willst. Und was unser Anliegen hier als Gemeinde betrifft, ist, wir wollen so viele Menschen wie möglich. Und wir haben das bewusst so formuliert, wir wollen das. Das heißt, wenn du hier dabei bist, dann willst du das, weil du sagst, wir wollen. Nicht ich will oder du willst oder die wollen oder es will oder man will, sondern wir wollen. Und du sagst, wir wollen, ich will auch. Ich will, dass so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus kommen. Und es ist gegen Abend mit Dunkelheit zu rechnen, Leute, und es ist dringlich, es ist unglaublich wichtig, dass wir die Zeit, die uns gegeben ist, dass wir die nutzen. Und auch wenn wir Menschen einladen in den Gottesdienst und dann sitzt ein Gast, wir erwarten ja jeden Sonntag Gäste, und dann sitzt ein Gast drin und er sagt, gut, ich lasse mich drauf ein. Ich hoffe, Sie enttäuschen mich nicht. Ich hoffe, Sie sagen mir etwas, was mir wirklich hilft. Dann zählt's, Leute, dann zählt's. Dann können wir nicht einfach sagen, heute war ein schlechter Tag. Heute waren wir irgendwie grumpy oder grantig drauf. Heute ist es halt irgendwie ein bisschen misslungen. Warum? Warum ist es dann heute misslungen? Und dass du so scharf denkst, wird dadurch klar, und das hat Nico auch schon so schön ausgearbeitet, in unserer Haltung sind wir manchmal nicht konsequent. Und dann sagen wir, jojo, ist halt passiert, ujala, wie man hier so sagt, ujala. Aber in unserer Erwartung und unserer Reaktion auf anderen sind wir beinhart. Ja, denkt ihr auch an das Fußballspiel, wo du überhaupt das nicht tolerieren kannst, wenn der Schiedsrichter deiner Mannschaft ein falsches Urteil gibt. Bei den anderen sagst du, ja, hat niemand gesehen, weiterspielen. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, vor allen Dingen auch die, die Jesus nachfolgen, dass wir auf Kurs bleiben, dass wir nicht abdriften in die eine oder andere Richtung. Es gibt so viele Blasen, wo Christen sich fröhlich aneinander freuen. Und um sie herum ist es ihnen völlig egal, was passiert. Es ist völlig egal, in welcher Not die Menschen sind. Es ist völlig egal, sie wollen sie auch gar nicht erreichen, weil die stören nämlich ihren Ablauf. Und bei uns ist es so, wir freuen uns an Gäste, wir erwarten Gäste, wir haben extra aufgeräumt, wir haben extra Blumen hingestellt, wir haben uns extra Mühe gegeben, wir haben es extra schön gemacht, wir haben geputzt, wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben versucht, es so einladend, angenehm, so gewinnend wie möglich zu machen. Und wenn du schon länger Jesus nachfolgst und vor allen Dingen diejenigen, die schon 20 oder 30 Jahre gläubig sind und Jesus nachfolgen, besonders dir möchte ich das heute sagen. Hör auf, dich um dich selbst zu drehen. Hör auf, in einer Blase zu sitzen, wo du sagst, oh, du gefällst Gott in der Art, wie du bist. Weil ich habe den Eindruck, das gefällt Jesus gar nicht. Überhaupt gar nicht. Und ich wünschte, ich könnte in all diese Gemeinden gehen und sagen, ihr habt so ein enormes Potenzial. Da sind so wunderbare Menschen, die da drin sitzen. Die haben so viele Freunde. Die laden sie aber nur deshalb nicht ein, weil ihr es einfach nicht checkt. Weil ihr es einfach nicht checkt, in welcher Zeit wir leben. Und gerade jetzt, wo uns wirklich auch das Sonnenblumenöl ausläuft, da fragst du dich, das ist ja nur symbolisch für, dass die Leute denken, sie werden verhungern. Das ist ja, die Menschen sind ja bedrückt. Wo wenden sie sich hin? Wohin? Wenn nicht zu der guten Nachricht, die Jesus gibt und sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Lass mich dir einfach mal den Blick weiten für alles das, was noch Wirklichkeit ist, über Sonnenblumenöl hinaus. Jesus, der hat wahrscheinlich auch so, oder vielleicht hat die Dienstvorschrift sich an Jesus orientiert. Jesus hat auch etwas zu seinen Jüngern und zu den frommen Menschen damals gesagt, das vielleicht zunächst, wenn ich es dir jetzt vorlese, dir ähnlich banal in den Ohren klingelt. Und er fragt dich auch um deine Meinung. Das heißt, wenn er dir das jetzt erzählt, was ich dir jetzt gleich vorlese, was Matthäus uns aufgeschrieben hat, dass das erste Buch im, was wir nennen, Neues Testament, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ein Mann, der aufgeschrieben hat, was er mit Jesus erlebt hat, was er von Jesus gehört hat, dann denkst du dir, was für eine blöde Geschichte. Aber du musst dir vor Augen führen, es ist Jesus, der das fragt. Und er fragt dich um deine Meinung. Er sagt, was meinst du? Jetzt hören wir uns das mal an. Was meinst du? Was meint ihr aber? Sagt Matthäus. Und dann erzählt er in rabbinischer Manie, so wie die damals gelehrt haben. Er erzählt, es hatte ein Mann zwei Söhne. Vater, zwei Söhne, können wir uns vorstellen, oder? Und er ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Das ist das, was ich sagen will. Jesus sagt nicht, geh hin und arbeite irgendwann, wenn es dir passt, im Weinberg. Jesus sagt nicht, du hör mal, Sohn, da wäre ein bisschen Arbeit, aber ich weiß, die Arbeit ist schwer und wenn du keine Lust hast und du kannst es ja machen, wann du willst, sondern er sagt, geh heute. Und das ist diese Dringlichkeit, von der ich sage, wir haben keine Zeit zu sagen, irgendwann und vielleicht morgen oder übermorgen oder wann auch immer. Es sitzen Menschen drin, die heute eine Antwort brauchen, die darauf warten, sehnsüchtig. Du kannst auch Säuglinge nicht irgendwann, wenn es dir Spaß macht, speisen. Die müssen heute was zu essen haben. Oder wenn wir nachher gleich das Gebet beten, da beten wir ja auch nicht, Vater, wenn du irgendwann dran denkst und eine freie Minute hast, dann gib uns was zu essen. Bis dahin kommen wir schon irgendwie zurecht. Was beten wir? Gib uns heute. Und dieser Vater geht zu seinem Sohn und sagt, arbeite heute im Weinberg. Also nicht schlafe heute im Weinberg, nicht schlafe heute auf irgendeiner Wiese, sondern arbeite. Und der Weinberg, ihr könnt ja mal, wenn wieder Weinlese ist, mal gucken, wie Weinbergarbeit ist. Heute ist man mit Maschinen sehr stark unterstützt, aber Weinbergarbeit ist jetzt sozusagen eigentlich nicht die Arbeit, wo du sagst, wenn ich sonst noch irgendwie mir was einfällt, dann mache ich Weinbergarbeit. Da geht es den Berg rauf und das geht es den Berg runter. Da bist du gnadenlos der Sonne ausgesetzt, dem Wind und den Wettern. Das ist also überhaupt keine leichte Arbeit. Aber der Vater bittet den Sohn und sagt, geh heute in den Weinberg. Und mein Gebet war auch so, als ich das vorbereitet habe und als ich diesen Text meditiert habe, ich gedacht, vielleicht gibt es den einen oder anderen unter uns oder der zuschaut, der das gerade jetzt hört, dass der Vater sagt, mein Sohn, arbeite heute, triff heute eine Entscheidung. Sag, heute ist jetzt die Zeit, jetzt ist die Zeit gekommen. Und der Sohn, der erste Sohn, der antwortet, wo wir sagen, krass. Der sagt, er antwortet und sprach, ich will nicht. Und das ist eigentlich das, was du dir vorsagen musst, wenn du es nicht tust. Ich will nicht, das ist der Grund, warum du es nicht tust. Du willst nicht. Wenn du mal so ehrlich werden würdest, dass du einfach mal sagst, es ist nicht die Oma und es ist nicht die Arbeit und es ist nicht das Geld, es ist nicht keine Ahnung was, sondern ich will nicht. Dann könnten wir irgendwo anfangen, dann hätten wir ein Gegenüber, dann hätten wir so wie der Vater auch jemanden, der mal dasteht und nicht sich immer wieder wegbuckt. Denn wir haben gesagt, die Integrität des Aufrechten wird ihn leiten, nicht die Integrität des Krummen, des Buckleten, der sich nach dem sein Fähnchen nach dem Wind richtet. Das wird ihn nicht leiten. Das wird ihn in die Irre führen. Also insofern bewundere ich diesen Sohn, der sagt, nein, ich will nicht. Und danach aber reute es ihn und er ging hin. Und das ist die gute Nachricht für diejenigen, die endlich zugeben, ich will nicht. Denn wenn du wirklich mal ehrlich zugibst, du willst nicht, dann kannst du das auch bereuen, kannst sagen, jetzt will ich doch. Und das ist das, was der Vater hören möchte. Ich will. Ja. Er reut ihn, er kehrt um. Und es ist für jeden die Möglichkeit zu sagen, oh, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Und dann ist es nicht ein Grund zur Verzweiflung, sondern es ist ein Grund zu sagen, okay, ich bereue es, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe das falsch gesehen, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, ich bin irgendeinem religiösen Film aufgesessen, irgendwas, irgendwelchen Vorstellungen. Und jetzt gehe ich doch. Denn das, was Jesus hier gerade erzählt, das erzählt er den Pharisäern, den Schriftgelehrten und den Ältesten, plus der ganzen Gemeinde natürlich. Aber die haben ihn gerade gefragt und sagen, Jesus, sag mal, spinnst du? Also der Jesus ist in der Synagoge und lehrt dort und sie sagen, spinnst du, was nimmst du dir raus? So, also dieser zweite, erste, es reut ihn, hat eine seine Entscheidung bereut. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Sohn, arbeite heute im Weinberg. Und dieser antwortete, ja, Halleluja, ich hab darauf gewartet, dass du kommst und dass du Arbeit für mich hast. Oh, ich freue mich. Oh, wie wunderbar. Halleluja. Preis den Herrn. Und sonst solche Sprüche, wo andere Leute sagen, verstehe ich gerade nicht. Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, verstehen das nicht. Es ist ungefähr so, wie wenn du mit deiner Freundin knutscht in der Gegenwart von anderen Menschen, die jetzt unbeteiligt sind. Das kannst du machen, aber das ist jetzt nicht gerade so der Ort, wo ich mich dann wohlfühle, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt sein, es sei denn, ich bin auch verliebt. Voller Begeisterung sagt er, ich Herr, so steht es wörtlich drin, ich Herr. Also wer will mit zum Weinberg fahren? Ich Herr. Und dann sagt er auch noch Herr, er sagt nicht mal nur Vater, sondern er. Voller Eifer. Und er ist nicht gegangen. Der war total fromm, total gut, total lieb. Es war der total liebste Sohn, aber er ist nicht gegangen. Und dann sagt Jesus, und das ist jetzt die Frage, wo er dir die Frage stellt, er sagt, was meinst du, wer von beiden hat des Vaters Willen getan? Und dann denkst du, das ist ja eine einfache Frage. Genau, und weil sie so einfach ist, ist sie so brutal. Gegen Abend ist mit Dunkelheit zu rechnen. Weil es so einfach ist, ist es so, springt es mir so unglaublich auf den Schoß. Heute, heute, nicht irgendwann, nicht im Herbst, wenn ich Zeit habe. Du hast nie Zeit. Der Grund ist nicht, dass du keine Zeit hast. Der Grund ist nicht, dass du nicht genug Geld hast. Der Grund ist nicht, keine Ahnung, was du nicht hast. Der Grund ist, dass du nicht willst. Ich will nicht. Und damit kann ich leben, das kann ich respektieren. Wenn du nicht willst, ist das okay. Keiner muss. Aber dann erkenne, worum es geht und erkenne, wer mit dir spricht. Und vielleicht hast du dann die Möglichkeit zu sagen, Jesus, es tut mir leid, ich habe das völlig falsch gesehen. Ich war völlig verblendet, so wie diese religiösen Führer alle völlig verblendet waren. Das waren gute Menschen, das waren ehrenwerte Menschen, die haben super diszipliniert gelebt, die haben sich an alles gehalten, was ihnen vorgeschrieben wurde. Die haben gefastet und gespendet und gemacht und getan, standen aber brutal im Weg. Und die alle haben dann natürlich, schlau wie sie waren, gesagt, der Erste hat den Willen getan. Also der gesagt hat, ich will nicht und dann doch gegangen ist, der hat den Willen des Vaters getan. Und dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Also das sind jetzt zwei Begriffe, die damals für Menschen standen, die gesellschaftlich geächtet waren, die eigentlich definitiv per se nicht dazugehörten, wo auch religiöse Menschen gedacht haben, solche Leute, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Aber gerade diese Leute, und das ist ja das, was dem Jesus auch den schlechten Ruf eingebracht hat, diese Leute haben Jesus geliebt. Die wollten hören, was Jesus getan hat. Die fühlten sich von den religiösen Menschen abgelehnt, aber sie fühlten sich von Jesus angenommen. Deswegen haben wir in unserer Gemeinde auch einen Wert, der heißt annehmend. Weil wir uns einfach freuen, dass du da bist. Weil wir einfach so begeistert sind von Jesus und was er für uns getan hat, was er für mich getan hat, dass wir gar nicht anders können, als dir zu sagen, ich würde gern, dass du das auch erlebst. Es ist so cool, es ist so wunderbar. Es beginnt, eine völlig andere Dimension sich zu öffnen. Aus deinem ganzen trostlosen Einerlei kommst du raus. Und Zöllner und Huren, also Huren, das waren jetzt die, die sexuell unordentlich gelebt haben. Und dann eben, um noch eine Kategorie draufzusetzen, Zöllner, das waren dann die ganz Schlimmen, die ganz Besonderen, die Kollaborateure mit dem System, die das ist so noch so eine Steigerung, so besondere Sünde. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Ihr wolltet den Weg nicht gehen. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Menschen, die mit Religion nichts zu tun haben wollen, haben, weil du gesagt hast, komm mal mit, das wird dir gut tun, dir vertraut sind, mitgekommen und haben erfahren, wie es ihnen gut tut. Weil wir einfach nicht im Weg standen mit irgendetwas Blödem, Unbedachten. Weil wir einfach mal hinhören und sagen, was hindert dich eigentlich daran zu kommen? Und obwohl ihr saht, reute es euch nicht, sodass ihr ihm danach geglaubt hättet. Also diese Leute, die er dann letztlich so auch rot anmalt, das sind ja diese, habe ich erzählt, diese Pharisäer und Schriftgelehrten und Älteste. Selbst als ihr gesehen habt, welche Auswirkungen das gehabt hat und welche begeisternden Berichte die Menschen geben, wie das ihr Leben verändert hat in den letzten 8 Jahren, die wir hier Gemeinde machen, habt ihr trotzdem nicht gewollt und habt trotzdem nicht beigegeben und habt trotzdem nicht gesagt, kann es sein, dass ich vielleicht irgendwie was falsch verstanden habe? Kann es vielleicht sein, dass ich was ändern muss in meiner Sicht? Die andere Geschichte, die mich in dem Zusammenhang bewegt, ist dieser reiche junge Mann, der zu Jesus kommt und sagt, Jesus, was muss ich machen, um ewiges Leben zu bekommen? Und dann rappelt Jesus so eine Zusammenfassung aller Gebote herunter und sagt, das ist, kennst du, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst den Namen deines Gottes nicht unnötig gebrauchen. Im Übrigen, das ist etwas, was ich auch nochmal sagen möchte. Wenn du sagst, Gott hat mir gesagt, achte auf das Gebot, du sollst den Namen deines Gottes nicht unnötig gebrauchen. Also du musst du dir schon sehr sicher sein. Also aber dieser junge Mann, der sagt dann tatsächlich in Jesu Augen, guckt ihn so an und sagt, Jesus, cool, dass du das ansprichst, habe ich alles gehalten. Ich bin gut. Ich bin integer. Ich bin ein richtig aufrechter, gottesfürchtiger Mensch. Das habe ich gehalten von Jugend auf. Und als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, wenn ich genau überlege, eins fehlt dir noch. Dein Herz ist gar nicht dabei. Dein Herz ist nicht dabei. Wenn ich dir so in die Augen gucke, fehlt dir was. Dein Herz ist nicht dabei. Und dann sagt Jesus Folgendes, für viele schockierend, aber er spricht nicht zu dir heute, okay? Das können wir jetzt mal sicher sagen. Das, was er jetzt sagt, sagt er zu diesem jungen Mann, dessen Herz nicht dabei ist, okay? Also entspann dich. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Okay, das sagt er zu dem, nicht zu dir. Also für den Fall, dass du es falsch hörst. Verkaufe alles, was du hast und gib's dem Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Du bist gut, aber dein Gutsein bezieht sich nur auf dich. Du musst verstehen, wie ungut du eigentlich bist. wie das Wertesystem deines Vaters deinem Wertesystem, obwohl du gut bist, obwohl du gut sein möchtest, völlig widerläuft. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Jesus konfrontiert diesen jungen, reichen Mann mit seinem Herzen. Das hat da sein Verhalten gesteuert. Und Jesus sagt, hör mal, gegen Abend ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen. Hör mal, geh heute in den Weinberg. Es ist zeitkritisch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Geh heute. Es ist zeitkritisch. Verschieb's nicht auf morgen. Sag nicht irgendwann, wenn ich irgendwann mal Lust habe. Was du erhalten hast, ist für andere. Und vielleicht kannst du das auch für dich heute so mitnehmen. Was du als Geschenk, als Gaben, als Fähigkeiten erhalten hast, ist für andere. Nicht für dich. Du hast diese Fähigkeiten bekommen, um etwas beizutragen in dieser Gesellschaft und auch ganz konkret hier in dieser Gemeinde. Diese Gaben sind für die Gemeinde, nicht für dich. Auch nicht dafür, dass du dich dann irgendwie brüsten kannst oder dir irgendwelche Sternchen auf die Schulterklappen stecken kannst, sondern es ist für andere. Es ist so, wie Jesus für andere da war, nur für andere. Gott gab seinen Sohn. Und dann sagt der junge Mann, warte, alles verkaufen? Dann fehlt es mir an allem, dann habe ich ja nichts mehr. Und dann sagt Jesus, Moment, ich bin noch nicht fertig. Nicht verkaufe alles und gib es den Armen. Da ist Jesus nicht stehen geblieben. Das wäre auch brutal. Und komm und folge mir nach. Sohn, arbeite heute im Weinberg. Arbeite heute. Komm, folge mir nach. Das konnte der junge Mann zu dem Zeitpunkt nicht überreißen. Als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Es ging ihm so ähnlich wie dem Esau und den anderen, die ich euch vor Augen gemalt habe, Petrus und anderen. Er hat es nicht gesehen, welcher Reichtum vor ihm stand. Er hat nicht gesehen, welche Antwort er in der Begegnung mit Jesus hatte. Stell dir mal vor, also für diejenigen, die jetzt schon Jesus nachfolgen und diese Entscheidung getroffen haben, versuch dich mal in die Lage dieses jungen Mannes zu versetzen. Du bist jetzt dieser junge Mann, du stehst vor Jesus, also dem Jesus, der tatsächlich gelebt hat. Du stehst vor ihm und dieser Jesus spricht jetzt eine exklusive Einladung an dich aus, folge mir nach. Ich lade dich ein, mein Jünger zu sein. Also es geben Leute viel Geld aus für eine vernünftige Ausbildung auf irgendwelchen Top-Unis, Harvard beispielsweise oder Yale oder solche Unis, wo es richtig Geld kostet. Das ist ihnen so wertvoll, ein Student von einem Professor zu sein. Da geben sie richtig Geld aus, weil sie das als wert erachten. Und ich denke mir, du Dummi, was hilft dir dein ganzes Geld am Ende des Tages? Was hilft es dir? Du kannst davon nicht mal Sonnenblumenöl kaufen. Es gibt keins mehr. Sollte uns eine Warnung sein. Was wollen wir mit dem ganzen Geld? Außerdem ist es sowieso ungesund, Fritten zu essen. Also insofern ist das vielleicht auch ein Spreden Gottes für die ganzen, die einmal Frittiertes essen. Aber gut, sei es drum. Das ist eine Randbemerkung, das ist ein Scherz. Also bitte. Keine bösen E-Mails, nur weil ich gegen Fritten bin. Kannst du dir vorstellen, wie traurig er war, als er erkannt hat, wer der war, der zu ihm redete und ihn eingeladen hat? Stell dir mal vor, wir hätten hier unter uns einen der berühmtesten Professoren, die es überhaupt gibt. Denn oft sehen ja Professoren so aus, dass du ihn gar nicht ansiehst, dass sie Professor sind. Und der Professor sucht dich aus und sagt, du, ich gebe dir ein Stipendium. Du darfst kostenlos bei mir lernen. Dann sagst du, weißt du was? Hab keinen Bock. Ich will nicht. Vergibst so eine großartige Chance. das ist das, was es geht. Was nützt dir der Reichtum? Und ich möchte euch das einfach nochmal so ins Herz legen, weil es mir so wichtig ist, weil wir natürlich alle aus unterschiedlichen christlichen Sozialisierungen kommen und es immer in die eine oder in die andere Richtung abdriftet und wir immer so, dass worum es wirklich geht, aus dem Blick verlieren, wir uns immer am liebsten in der Weinschenke wohlfühlen und uns einen gönnen, statt dass wir auf den Weinberg gehen und ausgerechnet auch noch heute. Denn dieses Heute, das ist für mich auch so ein bisschen so ein Stachel, das ist das, was meine Frau an meinem Verhalten nicht gut leiden kann. Wenn sie mich etwas bittet, dann meint sie meistens immer jetzt und ich sage, modus et sah, können wir das vielleicht später machen? Und das ist dann meistens so, dass es dann gar nicht gemacht wird oder sehr viel später. Teilweise hat sie mir in der Diskussion mit diesem Text gesagt, schau mal, ich habe dich vor 7 Jahren gebeten, das zu machen. Es ist immer noch kaputt, geh mal in die Werkstatt runter. Da liegt es immer noch, du wolltest das leimen, du hast es nicht geleimt, weil du es nicht jetzt und sofort gemacht hast, sondern du hast es verschoben und dann hast du es in irgendeine Schachtel getan und dann ist es versteckt und dann ist es vergessen und dann ist es nicht gemacht. Wisst ihr was, Leute, wir haben einen Auftrag und wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben einen Auftrag und wir haben keine Zeit zu verlieren. Und es gibt so viele Menschen, die das hören müssen. Und es gibt so viele Menschen, die wir erreichen können, wenn wir nur einfach nicht mehr auf unseren Händen sitzen würden und sagen, das Schlimme ist ja, wenn jemand sagt, ich will nicht, ist das ja okay. Aber wenn jemand sagt, ich will und es dann nicht tut, das ist noch viel schlimmer. Du verlässt dich drauf. Es wird nicht getan. Um uns herum hören die Menschen nichts von der guten Nachricht. Gar nichts. Sie hören von ganz schlimmen Nachrichten, aber sie hören nichts von der guten Nachricht. Und alle, die es sagen könnten, von dem, auf die man gucken würde, die schweigen einfach und erzählen irgendwelchen politischen Sims von der Kanzel. Sie hören auch in vielen gut gemeinten christlichen Kreisen nichts von der guten Nachricht, weil wir es ihnen unnötig schwer machen. Wir machen es ihnen unnötig schwer und das kann ich dir leider als Last jetzt nicht abnehmen. Da musst du zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ist sorry, dass ich dir im Weg stand. Manchmal denke ich mir, wer bist du eigentlich, dass du Jesus im Weg stehen willst? Du hast immer noch keine Ahnung und Offenbarung, wer der ist, oder? Der junge Mann sagt, du, weißt du was, mein Geld ist mir wichtiger als du, Jesus. Und ich stehe dir gern mal schon mal im Weg, Jesus. Wollen wir es bereuen und wollen wir umkehren? Wollen wir diese gute Nachricht hören von diesem jungen Mann, der gesagt hat, oh, vielleicht sollte ich doch gehen. Wollen wir das hören, dass Gott uns heute ruft und sagt, heute arbeite im Weinberg. Heute, darum geht es, heute, jetzt, heute. Nächsten Sonntag ist wieder heute und nächsten Sonntag ist wieder heute und nächsten Sonntag ist wieder heute. Und wir dürfen es uns nicht erlauben, nachlässig zu sein. Wir dürfen es uns nicht erlauben, an einem einzigen Punkt nachlässig zu sein. Oder das, was wir hier tun, in irgendeiner Weise zu boykottieren, weil wir sagen, ja, ich mache es und dann mache ich es doch nicht. Willst du den Willen Jesu tun? Willst du ihm nachfolgen? Für diejenigen, die schon Jesus nachfolgen, das ist eine ernste Frage. Vielleicht habe ich dir auch jetzt ein bisschen auf den Zehen rumgestiegen und das wollte ich. Es war Absicht. Ich wollte dich ein bisschen aufregen. Und wenn du noch nie Jesus nachgefolgt bist, dann vielleicht möchtest du sagen, ja, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte nicht dieser junge Mann sein, der traurig weggeht, weil er so reich ist, sondern ich möchte dieser junge Mann sein, der fröhlich ist, weil er bei Jesus bleibt, weil er zu Jesus gekommen ist. Weil er mit seinem Herzen zu Gott gekommen ist und nicht nur mit seinem religiösen Behavior, mit den Dingen, die er vor sich herträgt, dass er jeden Sonntag in Gottesdienst geht und beichtet und dies und das macht und so weiter. Das ist eine ernste Frage und ich möchte, dass wir einen kurzen Augenblick still sind und diese Frage einfach auch in der Gegenwart Jesu bewegen und sagen, Jesus, was ist meine Antwort auf die Frage, geh heute in den Weinberg? Was ist meine ehrliche Antwort? Lass uns einen kurzen Augenblick die Zeit nehmen und das mit Jesus im Gebet bewegen. Herr, wir leben in einer unglaublich kritischen Zeit. Herr, du führst uns vor Augen, wie dringlich dir das Anliegen ist, dass wir heute gehen und in deinem Weinberg arbeiten. Und Herr, ich bete, dass du heute unser Herz entlarvst, dass wir heute ehrlich vor dir werden. Und ich danke dir, Herr, dass du einigen schon jetzt ganz klar gezeigt hast, was eigentlich ihre Gabe ist, was eigentlich ihre Fähigkeit ist und wie sie diese Fähigkeit in deinem Weinberg einbringen können. Und Herr, ich bete, dass du uns wirklich so vor Augen führst, dass wir, wenn wir dir nachfolgen, wenn wir in der Begegnung mit dir leben, dass wir reicher sind als der reichste Reichtum dieses Jünglings. Dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Dass du uns überschwänglich segnest. Und Herr, ich bete, dass du heute Berufungen aussprichst. Herr, ich bete, dass es heute einigen so richtig wie Schuppen von den Augen fällt. Herr, wir wollen die Zeit, die uns gegeben ist, nicht verschwenden. Segne uns, Herr. Komm, Heiliger Geist.